Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Die Frage, was ein selbstbestimmter Umgang mit der Kulturtechnik, Medien ist oder sein kann und was dieser mit psychischer Gesundheit zu tun haben kann, das beschäftigt uns in unserem ersten Beitrag. Und wir waren bei der Präsentation der Silbermünzreihe »Das weiße Gold« des Salzkammerguts im Kloster Traunkirchen, ein Gemeinschaftsprojekt der Archäologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums Wien, die in Hallstatt forscht, und der Münze Österreich, ein Projekt, das auch neue Wege bei der Wissensvermittlung gehen will. Hallo und herzlich willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Wie wichtig ein kompetenter Umgang mit Medien ist, darüber sprechen wir im Freien Radio regelmäßig. Als vierte Kulturtechnik neben Lesen, Schreiben und Rechnen sollten wir den Umgang mit Medien schon sehr früh lernen. Das sagt Golly Mabo, der als Journalist und Medienvermittler in Wien tätig ist. In seiner Arbeit für den VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, verbindet er außerdem das Thema kritische Mediennutzung mit dem Faktor psychische Gesundheit. Magdalena Stammler hat ihn getroffen und gefragt, wie beides zusammenhängt. Dass Medienbildung nicht nur für Kinder und Jugendliche ein Thema ist, sondern auch und gerade für Erwachsene, illustrieren Carla Stenitzer, Ausbildungsleiterin bei der Radiofabrik, und Gerhild Gangelbauer, Basisbildnerin an der Wiener Volkshochschule, ein Beitrag im Rahmen unserer Reihe Netzpunkte.
Netzpunkte. Wege zur Medienmündigkeit.
Ein Themenschwerpunkt zu Medien- und Informationskompetenz im Freien Radio Salzkammergut.
Netzpunkte.
Gefördert mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
Wir sollten viel mehr über Medien und unseren Umgang damit sprechen. Das meint Golly Mabo. Er ist Journalist, Autor und Lehrender in Sachen Medien und hat den VSUM, Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, mit Sitz in Wien gegründet. Im Rahmen dieses Vereins bringt Golly Mabo unter anderem einen Podcast heraus mit dem Titel 365 über Medien reden, in dem unterschiedlichste Menschen aus Journalismus, Kunst und Wissenschaft zu dem Thema zu Wort kommen. Das Medienbewusstsein muss in unserer Gesellschaft gestärkt werden, da ist er sich sicher und beruft sich hier unter anderem auf den Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Der wiederum sagt, wir befinden uns an einer Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft. Aber was heißt das eigentlich? Golly Mabo meint dazu,
es ist nicht mehr wichtig, dass man jede technische Entwicklung mitmacht, falls das je wichtig gewesen sein mag, sondern es kommt darauf an, ob ich in der Lage bin, eine Nachricht auf die Relevanz für mein eigenes Leben hin einordnen zu können. Und dazu, um das zu beherrschen und um Fake News erkennen zu können oder um die Quelle einer Information erkennen zu können, braucht es eine vierte Kulturtechnik nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Und für diese vierte Kulturtechnik gibt es wenig Übung in unserer Kultur. Wir beschäftigen uns zwar 8 bis 10 Stunden als durchschnittliche Österreicherin mit Medien, wir haben aber praktisch keine Vorbereitung darauf. Wir machen das alle miteinander autodidakt. Und die Sichtbarkeit der Medien ist zwar da im Sinne, dass wir sie konsumieren, aber nicht im Sinne, dass wir uns darauf vorbereiten sollten, eine Art Führerschein dafür zu machen oder eine Art Ausbildung dafür zu genießen. Und da haben wir begonnen vor ein paar Jahren, Inputs zu erarbeiten. Einerseits veranstalten wir Symposien, andererseits gibt es diese Podcast-Reihe mit ganz unterschiedlichen Blickwinkeln aufs Thema. Wir haben aber auch Fernsehdokumentationen gemacht, dazu viele unterschiedliche Formate. Ich bin viel in Schulen und ich bin viel unterwegs, da auch mit jungen Erwachsenen und Kindern. Und immer dann, wenn wir ein Angebot machen über Fragen von Medien oder auch psychischer Gesundheit zu sprechen, beginne ich das Modul mit der flapsigen Frage: Habt ihr halt schon Zähne geputzt? Und dann zeigen alle auf. Wir sind geübt darin, auf unseren Körper zu schauen, uns gesund zu ernähren, Fitnesscenter zu besuchen etc. Und dann, nachdem da alle Kinder aufgezeigt haben und alle ganz stolz sind, frage ich, und wer von euch hat heute schon über die Seele nachgedacht? Und dann zeigt kein einziges Kind auf, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der die Eltern zwar glauben, das Zähneputzen ist existenziell und essentiell, aber das Nachdenken über Inhalte, mein Gott, das passiert halt so. Und ich hoffe, damit ist der Gedanke, warum wir über Mediennutzung sprechen sollten, schon ein bisschen beantwortet oder hat sich damit auch beantwortet, weil das die Seele prägt, was wir über Radio, Fernsehen, online austauschen. Bilder, immaterielle Werte. Wir müssen endlich lernen, dass die immaterielle Welt ein integraler Bestandteil unserer Alltagsleben darstellt, einen integralen Bestandteil. Das ist keine Freizeit. Das ist nicht irgendwas, was mit Unterhaltung zu tun hätte, sondern das ist Teil unseres Lebens. Und die Kinder und Jugendlichen, die verstehen das viel besser als wir, weil wir Älteren, bei uns ist das Handy in das Leben dazugekommen. Für Menschen, die nach 2000 geboren sind, ist es Teil ihres Lebens. Und noch viel selbstverständlicher als für uns. Und dementsprechend ist da die Betreuung dieses selbstverständlichen Teil des Lebens noch wichtiger.
Dass man die Generationen nicht gegeneinander ausspielen sollte, auch wenn der Zugang zu Medien und vielleicht auch das Nutzungsverhalten sich sehr unterscheiden, illustriert Golly Marbo noch genauer.
Ich glaube, dass man Eltern und Großeltern Generationen einfach nur sagen muss, wie wunderbar die Kompetenzen der Kinder und jungen Erwachsenen sind. Die können so unglaublich viel mit dem Handy, was wir wahrscheinlich gar nicht mehr erarbeiten werden in unserem Leben. Und ich finde es total traurig, dass wir in einer Kultur leben, in der auf die Schwächen, die Probleme, die Ängste dauernd geschaut wird und zu wenig auf das, was man damit auch alles machen kann. Wenn ein Kind 200 TikTok-Challenges wie nichts bewerkstelligen kann, dann könnte dieses Kind auch ein Geburtstagsvideo für die Großmutter gestalten. Und das gleiche Kind, das vorher von den Eltern und Großeltern gescholten wird, weil es ach so viel am Handy ist, wäre auf einmal im Wohnzimmer, wenn man das Handy mit dem Fernseher verbindet, der große Star der Familie. Und ich denke, nach solchen Wegen müssen wir suchen. Und dann stellt sich auch kein Generationenproblem mehr, weil dann sind die Omas und die Opas und die Eltern einfach nur stolz aufs Kind.
Nicht nur Kinder und Jugendliche brauchen einen geschulten Umgang mit Medien. Freilich betrifft das Thema genauso auch Erwachsene. Carla Stenitzer, Ausbildungsleiterin bei der Salzburger Radiofabrik und beim freien Fernsehsender FS1, hat beobachtet, dass das Bewusstsein dafür gestiegen ist.
Gerade bei Pädagogen und Pädagoginnen, aber auch in der Erwachsenenbildung gibt es inzwischen Bewusstsein, dass es dringend Medienkompetenzvermittlung braucht. Weil gerade in der Erwachsenenbildung ist es so, dass es da relativ wenig Angebote über lange Zeit gegeben hat, weil der Bedarf immer nur bei den jungen Leuten gesehen worden ist. Weil es immer geheißen hat, ja, wir müssen die jungen Leuten, die Schüler und Schülerinnen medienkompetent bekommen. Aber da hat man ganz vergessen, dass die Erwachsenen das ja auch erst lernen müssen.
Ein ganz besonderer Bereich der Erwachsenenbildung ist die Basisbildung, in der erwachsene Lernende Grundkenntnisse wie zum Beispiel Schreiben, Lesen und den Umgang mit Zahlen erwerben. Gerhild Gangelbauer ist erfahrene Basisbildnerin im Lernraum Wien der Wiener Volkshochschulen. Sie weist auf einen wesentlichen Aspekt der Mediennutzung hin, der besonders jene Lernenden betrifft, mit denen sie in ihrem Arbeitsalltag zu tun hat.
Zum einen ist es davon abhängig, ob Deutsch jetzt die erste Sprache ist, die erste Schrift ist, die gelernt wird, oder ob es möglicherweise eine Schrift gibt, auf die Lernende zurückgreifen können, also sogenannte irgendwie Zweitschriftlernende. Und was ich beobachten kann, ist, dass natürlich die ganzen Möglichkeiten von Text zu Audio und Audio zu Text wesentlich mehr genutzt werden, wenn die Lese- und Schreibkenntnisse noch quasi in einer Aufbau- oder Entwicklungsphase sind. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass Menschen, die wenig lesen und schreiben können, irgendwie Smartphones nicht benutzen würden, sondern eigentlich irgendwie wahnsinnig souverän irgendwie damit umgehen. Und also alle Apps erlauben ja auch sowas wie eine Wiedererkennung, und teilweise gibt es, glaube ich, auch Unterstützung, um bestimmte Dinge sich anzueignen, aber ich hätte jetzt von außen noch nie bemerkt, dass es da spezielle Schwächen gibt.
Gerhild Gangelbauer plädiert also ganz klar dafür.
Lernende in der Basisbildung haben ein Recht auf den Zugang zu digitalen Medien und zu kritischer Mediennutzung, weil wenn man ihnen das nicht gibt, haben sie gar nicht die Möglichkeit, sich dafür oder dagegen oder oder sich für eine kritische Distanz zu entscheiden. Also das ist, glaube ich, so der springende Punkt. Weil de facto irgendwie ist man von ganz vielen Dingen ausgeschlossen, wenn man bestimmte Fertigkeiten in digitalen Medien nicht beherrscht. Ja.
Wie wichtig ein kompetenter Umgang mit Medien, mit der Nutzung von insbesondere digitalen Technologien ist, unabhängig von Vorwissen und Alter, das hebt auch Golly Mabo noch einmal hervor.
Wir sind einfach alle miteinander noch in der Pubertät, im Umgang mit sozialen Medien, im Umgang mit den Tools, die das Handy ermöglicht. Und wenn man sich vor Augen führen würde, ob es 15 Jahre nach Erfindung des Autos schon Ampeln gab oder eine Vorrangregel, dann würde man sehr schnell bemerken, wir können noch nicht alle Modi vivendi geklärt haben. Wir sind am Weg und deswegen wird alles besser werden. Und ich hoffe wahnsinnig darauf, dass vor allem wir Europäerinnen und Europäer neben den Konzernen aus den Staaten und neben dem Überwachungssystem aus China einen dritten Weg finden, wie man mit sozialen Medien, wie man mit dem Netz, wie man mit Suchmaschinen umgehen könnte. Ich hoffe darauf, dass wir die Würde des Einzelnen als zentrales Thema verstehen und damit auch sicherstellen, dass in öffentlich-rechtlichen Serverparks die Daten gesammelt werden von unserer Europäischen Union und garantiert nicht weiterverkauft werden an Cambridge Analytics, um dann Wahlen zu manipulieren. Oder ich hoffe darauf, dass wir eine Suchmaschine in Europa entwickeln, wo man selber feststellen kann und vorher schon eingibt, welche Algorithmen sollen zur Anwendung kommen. Ist es mir wichtig, ob die Suchmaschine weiß, dass ich Frau oder Mann bin? Ist es mir wichtig, ob die Suchmaschine weiß, wo ich wohne? Das alles können wir ja anklicken, und das wird in Europa garantiert diesen Weg gehen. Wir Europäerinnen sind die Garantie für eine liberale Demokratie. Und die Qualität der Demokratie, und das wird sich im Netz auch wiederfinden, liegt ja nicht im Mehrheitsentscheid. Der Mehrheitsentscheid ist nur die Methode der Durchführung. Die Qualität liegt darin, dass Menschen angstfrei so leben können, wie sie ihren Talenten, ihren Interessen und ihren Qualitäten entsprechend leben möchten, solange sie die Freiheit der anderen akzeptieren.
Noch einmal zurück zum Anfang, wo Medienexperte Golly Mabo sich auf den Wissenschaftler Bernhard Pörksen bezogen hat und dessen Idee der redaktionellen Gesellschaft. Das bedeutet unter anderem, jede und jeder kann Medien machen. Es braucht für viele Inhalte, die gerade online, auch als Podcasts veröffentlicht werden, keine Redaktion mehr, auch keinen Faktencheck und so weiter. Das sorgt für eine riesige Fülle an Angeboten. Wie entscheidet man nun als Rezipientin, als Konsument dieser Inhalte, wie relevant diese sind und wie wahr? Wie weiß man, wo wirklich fundierte Informationen angeboten werden?
Die Frage ist, ob wir mündige Bürgerinnen und Bürger sind. Wenn wir mündige Bürgerinnen und Bürger sind, dann werden wir unterscheiden, ob das jetzt eine Einzelmeinung ist, ob das jetzt jemand ist, der für eine Sache eintritt. Also unter jungen Leuten, wenn ich auf die Seite von Fridays for Future schaue, dann bin ich ganz beeindruckt von der Qualität, die diese Seite anbietet. Dort kann man Anleitungen haben, wie man Plakate bastelt. Dort kann man sogar die Sprechchöre üben, die nachher bei den Umzügen gebrüllt werden oder gerufen werden. Ja, aber ich weiß ja auch bei Fridays for Future, das ist eine NGO mit Eigeninteressen. Und so lese ich das dann auch. Und so schaue ich mir das dann auch an. Und wenn ich eine mündige Bürgerin bin, dann werde ich mich vielleicht auch noch mit einem anderen Blickwinkel dem Thema nähern und vielleicht auch noch eine andere Quelle untersuchen. Und so ähnlich sehe ich das mit der Vielfalt der Angebote, die es jetzt im Podcast-Bereich gibt. Das eine wird ein journalistisches Angebot sein, wo man auf die Transparenz besonders Wert legen muss. Ich glaube, die neue Objektivität, wie Rosanna Azzara von Ö1 sagt, ist die Transparenz. Woher haben wir unsere Quellen? Woher haben wir unsere Daten? Welche Statistiken verwenden wir? Warum? Da bietet die Online-Welt vor allem diesen wunderschönen zusätzlichen Aspekt, dass ich ja die Links immer mitliefern kann und daher auch die Rezipientinnen in die Lage versetze, selber nachschauen zu können, ob das auch stimmt, was ich sage. Oder schreibe oder filme. Und dann wird man eben aber auch genießen, dass es kuriose, besondere, schrullige, lustige Typen gibt, die mich unterhalten und denen ich deshalb folge, weil es mir gut tut, dass ich das auch höre. Und vielleicht bringen mich auch diese nicht als Journalistinnen eindeutig bunzierbare Menschen auf Gedanken, die ich sonst nicht hätte, so wie das Künstlerinnen machen, so wie das vielleicht auch Politikerinnen machen, so wie das das Original des Dorfes macht.
Ein zuversichtlicher Blick also auf die Vielfalt der Medien in unserer heutigen Gesellschaft und auf die Kompetenz von Menschen aller Altersgruppen, damit auch gut umgehen zu können. Das war ein Beitrag zum kritischen Umgang mit Medien in unserer Reihe Netzpunkte. Magdalena Stammler hat mit dem Journalisten und Medienexperten Golly Marbo gesprochen, sowie mit Carla Stenitzer von der Salzburger Radiofabrik und der Basisbildnerin Gerhild Gangelbauer. Neue Wege der Wissensvermittlung, die hat die archäologische Abteilung des Naturhistorischen Museums Wien, die in Hallstatt forscht, eingeschlagen und hat gemeinsam mit der Münze Österreich eine Silbermünzserie mit archäologischen Motiven herausgebracht. Am Montag ist diese Serie mit dem Titel »Das weiße Gold des Salzkammerguts im Kloster Traunkirchen« präsentiert worden. Was es mit diesem Projekt auf sich hat und welche Forschungen vermittelt werden sollen, das wollte ich vor Ort bei der Präsentation erfahren. Zu Beginn von der Direktorin der Prähistorischen Abteilung des Naturhistorischen Museums, Carina Krömer.
Heute also die Präsentation von der Zusammenarbeit des Naturhistorischen Museums mit der Münze Austria. Die Möglichkeit, mittels Münzen Wissen zu vermitteln, ist im Prinzip auch gar nicht so neu. Auch früher hat man das gemacht. Trotzdem ist es ungewöhnlich. Wie ist denn die Zusammenarbeit zustande gekommen?
Also prinzipiell, die Münze Österreich hat schon öfter mit dem Naturhistorischen Museum gemeinsam so Kooperationen gemacht, zum Beispiel zu den Sauriern, ich glaube vor 10 Jahren, oder auch zu irgendwelchen Pflanzen. Also es ist die Münze Österreich, die auf uns zugekommen ist, weil sie eben im Zuge von Kulturhauptstadt 2024 sich was einfallen haben lassen. Und das sind schon vor 2 Jahren, haben sie die Idee an uns herangetragen und seitdem hat es sehr viele Kooperationsgespräche gegeben, Treffen miteinander, wo wir einfach Führungen gemacht haben und ihnen mal erzählt, was wir so an archäologischen Forschungen betreiben, was wir so denken über die Lebens- und Arbeitswelt vor fast 3000 Jahren. Und daraus haben sie sich dann quasi ihre Themen herausgepickt, die sie gern in 3 Münzen dann übersetzen wollten. Es war ein sehr spannender Prozess für uns.
Es sind 3 Münzen, was ist denn da abgebildet drauf auf den Münzen?
Ja, also auf der ersten Münze ist eben der Bergbau abgebildet. Da würde ich dann übergeben an meinen Kollegen Daniel Brandner, der im Bergbau forscht und gräbt. Die 2 anderen Münzen sind, glaube ich, noch geheim, da darf ich noch nichts sagen darüber. Aber hat eher mit den Lebenswelten der Leute vor 3000 Jahren zu tun.
Jetzt ist Münzsammeln nicht für jeden etwas. Auch vielleicht bei den Jugendlichen ist vielleicht nicht das allerbeliebteste Hobby. Wie groß ist denn da die Zielgruppe?
Also von der Zielgruppenanalyse, da müssen Sie bitte die Damen von der Münze fragen. Also damit haben wir uns nicht beschäftigt. Wir waren vor allem für den archäologisch-akademischen Input und vor allem für die Bildgestaltung zuständig. Also wir sind immer wieder besucht worden und die Graveure haben uns immer wieder ihren Bildvorschlag vorgelegt und dann haben wir so ein bisschen nachgebessert, haben Bildmaterial geliefert, Ideen zu Funden geliefert. Also das war so unser Part bei dem Ganzen. Vor allem auch Texte und Informationen.
Sagt Carina Grömer, die Direktorin der Prähistorischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien. Zur Münze und zum Herstellungsprozess habe ich bei Helmut Andechslinger, dem Leiter der Graveurabteilung Münze Österreich, nachgefragt.
Wir beginnen ja die Recherche und für uns ist es immer ganz wichtig, dass wir da Experten haben, mit denen wir sprechen. Und in dem Fall ist das Naturhistorische Museum natürlich, die prähistorische Abteilung, für uns ganz wichtig gewesen, weil wir ja nicht dieses Wissen haben, was die haben. Und darum war dieser Input von denen extrem wichtig, um zu wissen, was stellt man auf einer Münze dar. Und auf einer Münze soll ja immer nur das dargestellt werden, was extrem wichtig ist. Und daher war die Kooperation von größter Bedeutung. Im nächsten Schritt gehen wir dann als Designer in den Designprozess. Wir machen Ideenskizzen, klären die immer wieder ab mit dem Naturhistorischen Museum und am Ende entsteht dann eine fertige Skizze. Aber diese Skizze ist ja nur zweidimensional und eine Münze hat immer Relief. Das heißt, aus diesem Grund müssen wir die Zeichnung in die dritte Dimension heben. Und dafür wird modelliert, das ist eine jahrhundertalte Technik, und im Nachgang dann noch ein Gipsmodell geschnitten. Und dieses Gipsmodell wird dann später gescannt und durchläuft mehrere Prozesse, bis am Schluss dann ein Stempel da ist, mit dem dann später ein Silberrolling geprägt wird, aus dem dann die fertige Münze entsteht.
Wie viele Stück werden da produziert?
Also von dieser Münze werden 30.000 Stück aufgelegt und dazu gibt es ein Zertifikat und es ist auch so, dass kein Stück mehr geprägt wird, denn wenn es ausverkauft ist, ist sie ausverkauft.
Helmut Andechslinger, Leiter der Graveurabteilung Münze Österreich. Die erste der drei Silbermünzen thematisiert den prähistorischen Bergbau. Über die Besonderheiten dieses Hallstätter Bergbaus und über den aktuellen archäologischen Forschungsstand habe ich mich beim Leiter der Bergwerksforschung Daniel Brandner informiert.
Das Naturhistorische Museum erforscht seit 1960 gemeinsam mit den Salinen Austria und den Salzwelten die prähistorischen Salzbergwerke von Hallstatt. Es ist eine einmalige Fundlandschaft im Hallstätter Salzberg. Das ganz Besondere dabei sind die Erhaltungsbedingungen. Wie in einer Zeitkapsel sind über die Jahrtausende sämtliche Objekte dort konserviert worden, die die Menschen, die Bergleute dort zurückgelassen haben, und die geben einzigartige Einblicke in prähistorische Lebens- und Arbeitswelten.
Also einzigartig, weil das Salz eben auch Dinge konserviert, die normalerweise nicht so lange halten. Was sind denn eigentlich dann die speziellen Forschungsergebnisse, die daraus resultieren?
Auf der einen Seite können wir den prähistorischen Bergbau durch die Jahrtausende sehr genau organisieren. Da gehen wir hinein bis auf den Arbeitsablauf, auf die arbeitsteilige Organisation des Bergbaus. Wir sehen ganz genau, dass diese prähistorischen Gemeinschaft sich Spezialentwicklungen einfallen lässt für Transport, für Abbau, um eben diesen Herausforderungen des Bergbaus gerecht zu werden. Aber es geht dabei nicht nur um Bergbau. Du hast bereits gesagt, bei uns im Bergwerk erhalten sich Objekte, die an der Oberfläche binnen weniger Jahre bereits vermodert werden, vergangen werden. Und gerade für Gesellschaften, die uns bis auf ihre materiellen Hinterlassenschaften nichts hinterlassen haben, wo die materiellen Hinterlassenschaften die einzige Quelle sind, deren Lebensrealität zu rekonstruieren, bildet das natürlich auch ein sehr beeindruckendes Addendum zu anderen archäologischen Funden, zu den regulären Oberflächenfunden, Keramik, Knochen, Metalle, Glas zum Beispiel. Man darf nicht vergessen, das Inventar prähistorischer Gemeinschaften besteht normalerweise bis zu 90% aus organischen Materialien, sei es pflanzliche Fasern, Holz, tierische Fasern, Felle, Häute, die alle vergangen sind. Und so können wir nicht nur prähistorische Lebenswelten, sondern auch Handwerkstechniken ganz genau untersuchen.
Es sind ja auch Kotreste gefunden worden im Salzbergwerk, wo man ja natürlich auch schließen kann, wie die Nahrung sich zusammengestellt hat, beziehungsweise wie auch vielleicht der Gesundheitszustand der Menschen war, oder?
Von großen Grubenhölzern bis hinein zu den menschlichen Exkrementen ist alles erhalten, was die prähistorischen Bergleute zurückgelassen haben. Die prähistorischen Exkremente zeigen uns aus Nahrung, aus Hauptnahrung der Bergleute, einen Eintopf aus Gerste, Hirse und Saubohne.
Richard, oder?
Das sogenannte Richard, was bis heute im Südostalpenraum immer noch verbreitet ist. Teilweise eben aufgebessert mit Fleischstücken von Schwein und Schaf, Ziege. Sie zeigen uns aber auch beispielsweise bis hinein in den Gesundheitszustand Details. Es gibt Reste von Peitschenwürmern beispielsweise, die teilweise parasitäre Erkrankungen rekonstruieren lassen. Wir sehen dabei aber auch, wenn man sich beispielsweise die Sediment-DNA anschaut, was eben das Team um Kerstin Koberik von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften gemacht hat, die ältesten Nachweise auf Blauschimmelkäse-Produktion, intentionelle, oder beispielsweise auf Bierkonsum.
Was sind denn die aktuellen Forschungsschwerpunkte gerade jetzt?
Wir kennen insbesondere den spätbronzezeitlichen als auch den älter-hallstattzeitlichen Bergbau sehr genau. Unsere Kenntnis der prähistorischen Salzabbaukammern beruht aber zum großen Teil auf Zufallsfunde des Bergbaus der letzten 400 Jahre. Das heißt, wir sehen den prähistorischen Bergbau nur dort, wo sich der Bergbau der letzten 400 Jahre zufällig mit den prähistorischen Abbaukammern verschnitten hat. Wir haben im Hasselgebirge keine erhaltenen Hohlräume aufgrund der Plastizität des Hasselgebirges. Deshalb versuchen wir aktuell genau in diesen Zwischenperioden, wo wir eben weniger Informationen haben, hier die Verbindungen zwischen den Abbauphasen genauer zu beleuchten. Es ist uns in den letzten Jahren gelungen, insbesondere den Übergang vom bronzezeitlichen auf den eisenzeitlichen Bergbau in technologischer Weise genau nachzuvollziehen. Große Bereiche des Salzlagers wurden durch den historischen Bergbau überhaupt nicht angeschnitten, weil man eben da bereits bei den ersten Untersuchungsstollen gesehen hat, da kommen große Mengen an prähistorischem Betriebsabfall. Diese Bereiche untersuchen wir seit 2 Jahren gemeinsam mit den Salinen Austria mittels eines Kernbohrgerätes, um da in Lagerstättenbereiche vorzudringen, wo eben bislang kaum Forschung durchgeführt wurde. Und das hat eben gerade in den letzten Jahren auch für die jüngere Hallstattzeit ganz neue Ergebnisse gebracht.
Das heißt, es ist zu erwarten, dass da noch weitere Ergebnisse zutage gebracht werden.
Genau so ist es. Überall, wo wir schauen, treffen wir wiederum auf riesige Abbaukammern. Und gerade die Abbaukammer, die wir aktuell untersuchen, die wir durch diese Kernbohrungen entdeckt haben, lässt für die nächsten Jahre viel Neuland erwarten.
Dankeschön und Glück auf, oder sag mal?
Glück auf!
Der Leiter der archäologischen Bergwerksforschung in Hallstatt, Daniel Brandner, bei der Präsentation der Silbermünzreihe »Das weiße Gold des Salzkammerguts«. Zur Zusammenarbeit von Archäologie und Münzherstellung und zur gesellschaftlichen Bedeutung archäologischer Forschung habe ich mit Johann Rudorf, dem Leiter der obertägigen Forschung in Hallstatt, gesprochen, und im Lärm zu entfliehen haben wir uns vor die Klostertüre begeben. Johann Rudorfer, der Archäologe unseres Vertrauens und Sendungsmacher auch von der Archäonaut. Heute die Präsentation der Silbermünze mit archäologischen Abbildungen. Welchen Stellenwert hat denn die Wissensvermittlung im Rahmen der Archäologie?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das hat für mich einen immer wachsenderen Stellenwert eigentlich. Also wir arbeiten ja im Naturhistorischen Museum, als Museum, ja natürlich intensiv daran, das Wissen, das wir Wissenschaftler, nicht nur in der Archäologie, sondern generell im Museum, außerfinden, dass wir das eben auch einer Öffentlichkeit bringen, weil es hilft ja nichts, wenn wir im stillen Kämmerlein da murzumadum Erkenntnisse gewinnen und keiner erfährt was davon. Das sind ja alle was haben davon. Und die Wissensvermittlung ist halt gerade als Museum ganz, ganz hoch angesetzt und es werden da halt alle möglichen neuen Wege auch versucht zum Gehen. Also ich mit meiner Sendung natürlich im Radio bei Eng. Das ist eine Methode und eine ganz neue ist jetzt eben da über die Münze Österreich dazugekommen, was, muss ich sagen, für mich auch komplettes Neuland war, wo ich aber auch erst draufgekommen bin, was die Münze Österreich eigentlich generell versucht zu machen, dass sie wirklich, ja, sage ich mal, Randthemen eigentlich fast ein bisschen hernimmt und das an die, zumindest die Community halt verbreitet, die halt in ihrem Umfeld sind. Die sind ja doch, also die haben ja doch einen Münzeclub Österreichs, nennt sie der, mit 30.000 Mitgliedern. Also es sind wirklich Leute, die regelmäßig über Magazine, über die neuesten Münzserien informiert werden, durch Veranstaltungen betreut sind, dass sie gewisse Spezialsachen, so wie bei uns in Hallstatt dann auch im Frühjahr, da gibt es dann Sonderführungen für diese Münzclub-Mitglieder. Und da wird wirklich versucht, dass eben Leute erreicht werden, die wir vielleicht vom Museum, die wir über die Archäologie gar nicht so ansprechen konnten, weil wir es einfach nicht in unserem Feld drinnen haben, in unserem normalen Tätigkeitsfeld drinnen haben.
Also die Idee ist, dass man sozusagen über die Münze bei Menschen das Interesse für Archäologie weiter hervorruft.
Genau, durch die Münze mal das Interesse, ja, weil das ist natürlich ein schönes, kleines Stück, mit dem man quasi ganz konzentriert und ganz konkret was vermitteln möchte. Und dann wird das aber begleitet durch so viel anderes, ne? Durch Texte, durch Veranstaltungen. Es gibt ein eigenes Buch, das ist zu dieser ganzen Münzserie eben, das weiße Gold im Salzkammergut, dazu produziert worden ist und wo sehr viel Hintergrundinformationen von uns aus dem Museum zusammengetragen worden sind, wo vielleicht auch ein bisschen rauskommt, ja, wie viel Interpretation bei einzelnen Teilbereichen drinnen steckt, weil wir wissen halt sehr vieles nicht hundertprozentig. Unser Wissen, das wir vermitteln, ist halt immer nur ein Momentzustand quasi von dem. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig immer. Die Münze greift das aber super auf, setzt das auch mit einem Stil um, der aus der Eisenzeit, also aus der österreichischen Urgeschichte quasi bekannt ist, wo wir einfach sagen können, okay, so haben die Leute damals wirklich auch sich versucht auszudrucken. Und dieser Stil ist jetzt genauer auf der Münze oben. Und das hat mir eigentlich am meisten gefallen, bei dem, dass sie das so ernst genommen haben. Dass sie nicht gesagt haben, ja, wir nehmen da jetzt irgendwas. Salzkammergut ist heuer Kulturhauptstadt und das, da tun wir uns jetzt irgendwie leicht, da können wir ein paar Münzen zusätzlich verkaufen. Sondern sie gehen da wirklich sehr, sehr tief in die Materie rein. Aber trotzdem so, dass es ein schönes Werk einfach ist.
Das heißt, die Abbildungen sind eigentlich genau nachgeahmt, Abbildungen, die auf prähistorischen Vasen und anderen Gegenständen auch zu finden waren, oder?
Genau, also dieser Citadin-Stil ist hauptsächlich eben von Bronzegefäßen bekannt. Es gibt aber auch Gürtelbleche oder von Schwertscheiden zum Beispiel, sind solche ähnlichen Abbildungen bekannt. Und das Ganze ist natürlich sehr verknüpft mit dem mediterranen, mit dem etruskischen Kulturraum, sage ich mal. Aber man sieht über das halt außer, dass halt Österreich, im Speziellen jetzt Hallstatt, sage ich mal, oder das Salzkammergut, nicht komplett abgeschieden war von der damaligen Welt oder irgendwie, sondern die Hallstätter haben es echt drauf gehabt, dass sie sich das Beste vom Besten eigentlich da hergeholt haben. In einer abgeschiedenen Gegend, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie das damals war. Es ist ja, ja, Salzkammergut, wer da wohnt, weiß vielleicht eh jetzt noch, dass es ein bisschen weg ist vom Schuss, aber das muss natürlich vor tausenden von Jahren noch extremer gewesen sein. Aber trotzdem durch den Reichtum vom Salz, von der Salzproduktion, das war einfach so ein wahnsinniger Wert, den man da halt eintauschen können, sodass man sich eigentlich alles, was gewünscht war, aus der damals bekannten Welt, da so weit weg in die Berge einer holen noch können.
Zurück nochmal zu den Darstellungen auf den Gefäßen. Haben die neben einer figurativen Funktion auch noch andere Funktionen gehabt?
Also wir haben natürlich neben den eigentlichen mehr oder weniger sichtbaren Figuren und Darstellungen, was damit plastisch oder offensichtlich war, was man ausdrücken wollte, haben wir halt auch sehr viele, ja, sage ich mal, Fabelwesen oder halt auch so Formen, Zeichen, die für uns immer wiederkehrend sind, die sicher eine gewisse Bedeutung gehabt hat, wo man vielleicht auch ganz konkret Informationen einfach hat übermitteln wollen, also so eine Art Verschriftlichung von gewissen Botschaften, die man auch in Richtung was Kultischen vielleicht irgendwie hininterpretieren kann. Aber das, da wird es halt dann schwierig für uns, nicht? Weil wir haben jetzt keine Aufzeichnungen, wir haben nichts Schriftliches. Und in der Urgeschichte in Österreich lernt man relativ bald den Spruch, was ich mir nicht erklären kann, da spreche ich gern als kultisch an. Also das ist so das typische Beispiel dafür, dass halt alles, ja, es kann so viele andere Gründe haben. Wir verstehen halt die gewissen Gesellschaften nicht oder noch zu wenig, um alles an Hintergrundinformationen zu wissen oder zum haben. Deswegen forscht man ja immer wieder dran, nicht? Und dieser ständige Austausch dann eben mit über die Wissensvermittlung, dass wir das, was wir wissen, an die Leute bringen, dass die Leute das merken, dass wir halt auch aktiv immer wieder an der Forschung weiterarbeiten. Das macht, glaube ich, auch das vielleicht für die Öffentlichkeit auch genau aus, dass sie auch sehen, das ist eine lebendige Wissenschaft, das ist eine Wissenschaft, die eine Freude macht, das ist nichts Stocksteifes, da ist man als Wissenschaftler dabei, da kann man die Freude, die man hat, vielleicht auch gut umbringen, mit den Leuten austauschen und so vielleicht einfach, ja, alles, was sie nur irgendwie dafür interessieren konnte, zu erziehen.
Und man kann erwarten, dass es immer wieder auch neue Erkenntnisse und Ergebnisse gibt. Was könnten wir denn für uns auch direkt mitnehmen? Nicht nur jetzt das Wissen über die damalige Zeit, sondern auch für die heutige. Was könnten wir uns da mitnehmen?
Ja, das ist natürlich so voll zu viel ein. Also einerseits befassen wir uns ja sehr viel mit den Naturgegebenheiten der damaligen Zeit, wie sich das im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende verändert hat, wie die Leute damit umgegangen sind. Das Ganze spielt jetzt aktuell auch wieder voll ein in die aktuellen Wildbach-Lawinenverbauungen, wo ja aktiv Katastrophenschutz gemacht wird. Die Leute früher haben sie diesen Katastrophenschutz in der Art nicht, haben sie das nicht richten können, so wie wir es heute kennen, aber sie waren trotzdem so widerstandsfähig dem Ganzen gegenüber. Also auch eine gewisse Art von Resilienz und Bereitschaft dafür, dass man halt sagt, okay, man bleibt an Ort und Stelle. Der Reichtum durch das Salz ist einfach so anziehend, dass man nicht einfach irgendwo abwandert, wo es vielleicht sicherer wäre. Das ist das eine Interessante und natürlich der Umgang mit Ressourcen. Also ja, ich sage einmal, in den letzten 100 Jahren haben wir so dermaßen für einen bleibenden Müll fabriziert. Ne? Wir als Archäologen sind ja froh, wenn wir jetzt dann prähistorischen Müll finden. Wie viel von dem, was wir im Bergwerk finden oder in Siedlungen finden, ist eigentlich konkret angesprochen Müll, nicht? Was damals weggeworfen worden ist oder verloren gegangen ist. Aber dieser Müll, dieser sonst eigentlich zu 99% aus organischen Stoffen bestehende Müll, ist halt einfach verrottet über Jahrtausende. Und das finden wir halt da drinnen. Und da sehen wir halt, die Leute haben wirklich über Jahrzehnte, über Generationen hinweg Vorbereitungen getroffen, haben Gegenstände in der Natur so vorbereitet, dass sie dann einfach von Kindern, Kindeskindern weiter haben verwendet werden können, sodass man einfach wirklich die eine Generation hat auf die nächste geschaut oder auf die übernächste. Und heutzutage hat man den Eindruck, nicht mehr. Jeder versucht oder viele versuchen einfach das auszupressen, was geht. Und ich glaube, da ist genau der Knackpunkt, dass man nicht glaubt, die Leute damals früher, das waren irgendwelche primitiven Menschen, die irgendwie da hingelebt haben, sondern die haben halt, wie auch immer, dann haben sie es nicht anders erkennen, besser kennen, wie auch. Das kann man jetzt eh nicht genau sagen, aber es war auf jeden Fall so, dass das viel nachhaltiger war.
Der Archäologe und FAS-Sendungsmacher Johann Rudorfer bei der Präsentation der Silbermünzreihe mit archäologischen Motiven im Kloster Traunkirchen am Montag dieser Woche. Die Präsentation ist gut besucht gewesen. Ein Grund dafür war vielleicht auch die kulinarische Unterstützung des Gourmillot-Kochs des Jahres 2023, Lukas Nagel. Das war der Widerhall, wie immer nachzuhören und herunterzuladen auf freies Radio.at. Im Namen des Teams verabschiedet sich Jörg Stöger. Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.